Und das heißt, eigentlich für Content Creator wie mich ist es sogar jetzt noch besser, weil ich nicht mehr daran gebunden bin, hey, YouTube unterstützt kein Dolby Atmos. Toll, jetzt kann ich halt gar nichts hochladen. Mhm. Bis verglichen mit, okay, jetzt kann ich wenigstens einen kanalbasierten Downmix machen und wenigstens das hochladen in einer idealen Welt, die wir noch nicht haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Und heute geht es auch, naja, das ist eine Definitionsfrage. Meiner Meinung nach geht es schon um HiFi, vielleicht um die Zukunft von HiFi. Soweit wollen wir jetzt aber gar nicht gehen. Es geht um 3D-Audio, also zumindest geht es ums Hören. Und da habe ich mir einen Experten eingeladen, der, naja, Berufsbezeichnung 3D-Audio-Experte, Martin Rieger. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Olaf, hi, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir heute sehr tief in die Welt des 3D-Audios vordringen werden.
Wie tief das wird, schauen wir nochmal. Als erstes erzähl mir doch mal bitte, wie sieht denn so die Ausbildung zum 3D-Audio-Experten aus?
Das ist so eine selbsternannte Berufsbezeichnung, würde ich mal nennen. Ich habe mir jetzt so selber den Job geschaffen, den es eigentlich davor gar nicht gab. Letztendlich vertone ich irgendwie alles, was in Stereo nicht funktioniert hätte, sage ich ganz gerne. Das sind dann wirklich ganz wilde Geschichten, wirklich von Virtual Reality zu diesem Spatial Computing, wie es jetzt auch gerne genannt wird. Also schon sehr dreidimensional.
Aber das heißt, wenn du sagst, ich vertone, dann ist das jetzt nicht so wie bei mir, der schlau über Sachen daherrede, sondern du machst das tatsächlich. Genau. Schlau daherreden ist für dich quasi neben
Mach ich auch gern. So,
aber du arbeitest halt wirklich mit 3D-Sound.
Absolut. Also ich erstelle dann wirklich Aufnahmen mit lustig ausschauenden Mikrofonen, mache dann auch die Postproduktion hier bei mir im Studio, aber berate auch tatsächlich immer mehr. Das wäre dieses drüber reden, weil den meisten Leuten einfach immer noch gar nicht so klar ist, ja, was ist denn jetzt dieses 3D-Audio? Die meisten denken erstmal nur an Musik, aber das ist nur so ein kleines Puzzlestück für mich. Da gibt es noch viel mehr.
Genau, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wenn du sagst, du machst Aufnahmen. Darauf höre ich jetzt, du machst jetzt keine Musikaufnahmen zwangsläufig.
Genau, das mache ich bewusst nicht. Ich finde Musik toll. Ich habe selber auch mit Musikproduktion angefangen, eher so als Filmkomponist, bin dann so über den Film über 360-Grad-Videos in Virtual Reality gelandet. Aber das ist für mich ein wildes Feld, weil ehrlich gesagt, das ist noch ein bisschen unklar. Ja, hat es jetzt so einen riesen Mehrwert verglichen mit Stereo? Deswegen dachte ich mir, ich fokussiere mich jetzt lieber auf Anwendungen, wo ich im Vorhinein weiß, hey, das kann ich mit Stereo gar nicht machen und muss das in 3D machen. Und da hat man nochmal einen ganz anderen Mehrwert, den man auch den Kunden dann verkaufen kann.
Was ist das denn zum Beispiel?
Ganz unterschiedlich. Also sonst einfach auf meiner Homepage schauen, aber ich wähle mal exemplarisch was raus. Im Marketing ist das ein Thema, dass man sagt, hey, wie kann ich zum Beispiel im Tourismus Städte erzählen über den Sound? Wie klingen eigentlich Städte, war da so ein bisschen die Frage, die sich die Deutsche Tourismuszentrale gestellt hat. Ich habe es ihnen beantwortet, habe da eben mehrere Videos produziert, die exklusiv für Kopfhörer produziert wurden. Das heißt, wenn man die sich anhört mit Kopfhörern, dann kann dann jeder in den Genuss von 3D-Audio kommen und man bekommt auch ein bisschen Lust auf das Reisen. Das war so eher dieses Marketing Beispiel, aber was mache ich in der Beratung? Das ist tatsächlich die Hardcore-Konzerne aus dem Automobilbereich, BMW, Mercedes, VW, die alle stolpern irgendwann über das Thema 3D-Audio, weil sie merken, ach, so ein Auto ist ja eigentlich so eine fahrende Entertainment-Anlage. Könnte man da nicht irgendwelche spannenden Inhalte machen? Und um da zum Beispiel Demos zu generieren, werde ich angefragt, aber auch ganz nerdige Akustik-Simulationen in VR. Wie klingt ein Auto, das ich noch gar nicht gebaut habe? Das sind dann auch so Fragen, die mir gestellt werden. Also du merkst schon, das ist dann doch sehr weites Feld.
Ja, VR, Virtual Reality, das ist sicherlich ein Thema, wo wir nochmal das eine oder andere Mal drüber reden werden. Also jetzt sagt das Autos, muss ich spontan daran denken, also wie toll ich das fand, als vor 10, wahrscheinlich 15 Jahren mein Parkpieper dann auf einmal direktional piepte. Also wenn es hinten rechts eng wurde, dann piept es hinten rechts und nicht hinten links. Da sind wir aber lange drüber hinaus. Ja, aber dann lass uns mal ins Thema einsteigen, denn okay, ich weiß noch nicht genau, wie die Folge heißt, aber es wird wahrscheinlich das Wort Atmos drin vorkommen, es wird das Wort Alternative drin vorkommen, denn ich habe dich ja bewusst nicht als Dolby Atmos Experten vorgestellt, sondern als 3D Audio Experten. In der oberflächlichen Wahrnehmung ist 3D-Audio und Atmos irgendwie mittlerweile das Gleiche. Du bist da aber, du bist da tiefer drin und es gibt ein Leben links, rechts, hinter und nach Dolby Atmos.
Absolut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber meine Wahrnehmung ist da natürlich, kommt aus einer ganz anderen Richtung, eben aus dem Bereich VR. Und vielleicht schauen wir uns ganz kurz an, wo kommt Dolby her? Dolby kommt eigentlich her mit Atmos aus dem Filmbereich. Da schauen Leute in einem Kino immer nach vorne. Und in meiner Welt gucken Leute auch mal zur Seite. Sie gucken mal nach oben, nach unten. Das ist dann im Bereich zum Beispiel 360-Grad-Videos, wo es erwünscht ist, dass du Sachen hinter dir hörst. Die Leute drehen sich um und hören dann die Sachen vor sich. Das will Dolby eigentlich gar nicht. Dolby will, dass du immer nur nach vorne guckst. Und dementsprechend muss ich da auch mit anderen Formaten arbeiten. Und wenn du dann in dieser Welt von VR unterwegs bist, wo du auch wirklich dich zu Ton hinbewegen willst und wegbewegen oder in den anderen Raum gehen willst oder so, dann kannst du gar nicht mit Dolby Atmos arbeiten. Das hören die zwar ungern, sie sagen zwar auch, sie sind für Gaming geeignet, das stimmt auch irgendwo, aber man muss da wirklich genau hinschauen, so was kann ich denn eigentlich mit diesem Format machen und was nicht. Das heißt, ich bin einerseits großer Enthusiast für das ganze Thema 3D-Audio, aber auch großer Kritiker und hinterfragt auch gerne und deswegen Grüße an die Kollegen von Dolby, die wissen, dass es mich gibt und dass ich da gerne auf die Füße trete, aber ich meine es gar nicht böse, aber ich glaube, da muss man ganz schön aufpassen, was ist eigentlich der Content, um den es gerade geht.
Genau, also ich meine, irgendwas muss da ja auch dran sein. Sie sind sicherlich nicht umsonst so erfolgreich, sie machen da sicherlich einen guten Job, aber es gibt eben Anwendungen, sagst du, wo Dolby an seine Grenzen stößt und wo man mit anderen Formaten, mit anderen Technologien das gleiche Ergebnis schneller erreichen kann, andere Ergebnisse erreichen kann. Das werden wir uns gleich nochmal anhören. Ich möchte nochmal ganz kurz einen Hinweis loswerden, weil ich möchte jetzt vermeiden, dass wir nochmal in die Begriffsdefinition XR, VR und was es sonst noch so alles gibt. Also im weitesten Sinne geht es um Virtual Reality, Extended Reality. Ich verlinke in den Shownotes den Podcast, den ich mit dem Thomas Riedel aufgenommen habe. Folgennummer fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wo wir genau das auch am Anfang einfach mal diskutieren. Was ist denn das eine, was ist das andere und vor allem, was ist es nicht? Wir tun jetzt so, als hättet ihr das schon gehört und wärt da drin. Ansonsten reden wir im weitesten Sinne über das, was man heute und zukünftig mit einer Apple Vision Pro, mit einer Meta Quest 3 sind sie jetzt, glaube ich, und nennen noch mal eine dritte aus dem Bereich, also mit diesen
Pico Interactive,
zum Beispiel, das wir alle mal mit diesen VR-Brillen machen kann, denn man hat die auch vor den Augen, man sieht da dreidimensionale Bilder, da gehört aber eben auch Ton dazu. So.
Absolut.
Wo wollen wir jetzt reingehen? Du wolltest ein Fallbeispiel, glaube ich, machen. Wie setzt du Audio im VR-XR-Kontext ein? Und was ist für dich als jemand, der damit arbeitet, besonders wichtig?
Da wären wir in der Welt, jetzt führe ich schon wieder Begriffe ein, es tut mir so leid, aber ich nenne es ganz gerne Freiheitsgrade. Das ist eigentlich genau das, was ich vorhin genannt habe. Wenn man im Kino sitzt, hat man null Freiheitsgrade, weil du guckst immer nach vorne. Es ist gar nicht gewünscht, dass du dich umdrehst. Bei 3 Freiheitsgraden ist aber schon eine Rotation gewünscht. Das kennst du aus 360 Grad, wie du es, dass du eben mit der Maus oder deinem Blick drehen kannst, was auch irrtümlich gerne als VR bezeichnet wird. Aber VR ist eigentlich eher das, wo du dich auch wirklich im Raum bewegen kannst. Daher nennt es jetzt Apple auch Spatial Computing. Und jetzt haben wir die Begriffe alle mal geklärt.
Ja, gut.
Und ich bin hauptsächlich in der Welt von 3 Freiheitsgraden unterwegs. Das bedeutet, 360-Grad-Videos macht ja total Sinn, dass sie auch dreidimensionalen Ton haben. Ich sehe eine Person vor mir, ich höre sie vor mir, dann läuft die Person um mich herum und ich höre sie, wie sie um mich herum läuft. Aber auf einmal kann ich auch meinen Blick drehen. Das heißt, man würde meinen, hä, das kann ich doch auch mit Dolby Atmos machen. Ein Stück weit ja. Aber was ist denn mit Inhalten, die zum Beispiel gar nicht Teil der 360-Grad-Szene sind? Wenn du sagst, du hast ja zum Beispiel ein Voice-Over, was dir gerade erklärt, hey, du bist hier im Wald und guck dich mal um oder so, dann würde man dreidimensional, wenn man die Person auch lokalisieren könnte, würde man hören, okay, da ist jetzt irgendwie ein Geist mit mir im Wald, aber ich sehe ihn ja gar nicht. Das heißt, hier nutzt man ganz gerne die sogenannte Im-Kopf-Lokalisation. Das ist eine Spur, die ist unabhängig von dem, wohin du gerade guckst. Das heißt, du kannst dich im Wald umgucken und du hörst immer noch die Person in deinem Kopf, so ein bisschen wie eine Voice of God, kann man sich das vielleicht vorstellen. Und so weiß der Nutzer, die Nutzerin sofort, hier ist ein Inhalt, der ist nicht Teil der Szene. Das heißt, die Leute würden nicht verwirrt durch die Gegend gucken, weil alles irgendwie dreidimensional ist, sondern 3D-Audio bedeutet auch, mal Stereo zu sein. Und die Kombination ist leider genau das, was Dolby so nicht abbilden kann.
Das heißt also, ich glaube, viele, zumindest Apple-Nutzerinnen und Nutzer, kennen Head-Tracking. Das ist halt genau das, was du sagst. Das macht durchaus einen auf Kopfhörern einen dreidimensionalen Eindruck. Und ich schaue einen Film und wenn ich den Kopf drehe, dann bleibt der Ton da, wo auch das Bild ursprünglich herkommt. Aber das ist eben dann immer so. Und du sagst, das kannst du auch. Aber du kannst eben zusätzlich auch noch Sachen, die diese Bewegung nicht mitmachen, akustisch platzieren.
Okay. Das nennt man dann ganz gerne Headlocked Stereo wird es gerne genannt. Wenn das eine Head-Tracking ist, das, was wir von Apple kennen zum Beispiel, dann ist das andere Headlocked, weil egal, wohin du guckst, es ja. bleibt immer gleich.
Genau, also das ist, glaube ich, das ist auch, glaube ich, nachvollziehbar, warum das funktionieren kann. Jetzt ist natürlich der Bereich, in dem du, also 360-Grad-Videos, die man sich dann mit Kopfhörern anschaut, ist natürlich ein ganz anderer Markt als der Musikmarkt und als der Kinomarkt. Wo in beiden, und da muss man ja sicherlich nicht drüber reden, Atmos als das Mittel der Wahl gesetzt ist und wo es eben auch gut funktioniert.
Absolut.
Deswegen nochmal die Frage erstmal, bevor wir jetzt über Marktchancen reden. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also du sagst, diese fest positionierten Stimmen oder diese Voice of God, kannst du mit Dolby nicht machen oder ist es schwieriger, sie zu machen?
Ich kann sie nicht machen und das beste Beispiel sind Dolby Atmos Podcasts, weil beim Film guckst du ja immer nach vorne, dann ist es voll okay, wenn die Sprache immer im Center ist, weil du drehst dich ja gar nicht um. Wenn du jetzt aber einen Podcast hast, dann wird jetzt bei den drei Fragezeichen zum Beispiel, wird das Voice-Over in den Center gesetzt. Und wenn du dann aber den Kopf drehst, hast du das Gefühl, das Voice-Over steht mit den Protagonisten in einem Raum. Das heißt, du kannst auf einmal gar nicht mehr unterscheiden, wer ist jetzt überhaupt Teil der Szene und wer ist nicht Teil der Szene. Und spätestens da stößt eben das Format an seine Grenzen und sorgt dann leider auch für Verwirrung.
Jetzt habe ich natürlich immer gedacht, Dolby Atmos ist ja objektbasiert und ich kann da die Schallereignisse und die Schallquellen eigentlich relativ zu einer virtuellen Hörposition im Raum positionieren.
Ja, und genau da steckt der Teufel im Detail. Du kannst beim Dolby Atmos Rendering, kannst ja sagen, hey, das eine Objekt soll jetzt near, mid, far gerendert werden oder das Rendering soll off sein. Dann würde man meinen, ach, das ist jetzt diese Im-Kopf-Lokalisation, dass der Ton trocken ist und nicht mehr räumlich. Das stimmt auch, wenn du nur nach vorne guckst. Aber sobald du Head-Tracking aktivierst, umgeht der Apple-Renderer diese Metadaten. Das heißt, da kann Dolby eigentlich gar nichts dafür. Aber dadurch, dass du nicht den Parameter vergeben kannst, hey, das Ding soll jetzt headlocked sein, weil alles headtracked ist, stößt du auf einmal auf dieses exotische Problem, würde man meinen. Aber das ist dann, wenn man sich so einen Podcast oder ein Hörspiel anhört, auf einmal dann doch gar nicht so weit weg.
Okay. Und wie funktioniert das dann, wenn ich jetzt nicht über ein Apple-Gerät höre?
Da bist du dann in der Welt von 360-Grad-Videos, wo es immer diese obligatorische Headlocked-Stereospur wird das gerne genannt. Das kannst du dir so vorstellen, dass ein Spatial Bed, und in dem Fall ist das meistens Ambisonics, also du hast dann ein vierkanaliges Ambisonics-Signal und ein optionales zweikanaliges Headlocked-Stereo zum Beispiel. Und so könntest du sagen, hey, wenn du 3D hast, dann nimmst du halt das Ambisonics, diese vier Kanäle, das ist dann ein bisschen wie Dolby Atmos, aber du hast zusätzlich die Möglichkeit, eben dieses Stereo einzuspielen und einfach hochzuladen. Und so versteht er bei der Wiedergabe, hey, das eine soll sich drehen, das andere nicht. Und dann ist auch schon das Problem gelöst.
Wer versteht das denn bei der Wiedergabe? Also das, kann ich das mit jedem Kopfhörer machen oder brauche ich dann eben ein bestimmtes Gerät dafür?
Du hast recht, es ist leider aktuell noch nicht so Mainstream, wie es jetzt klingt. Man kann zum Beispiel auf YouTube, kannst du das schon so nutzen? Da sagt YouTube, hey, du kannst Ambisonics hochladen und dieses Headlocked Stereo. Und wenn du dann YouTube-Content anhörst, zum Beispiel im Browser oder mit der YouTube-App auf deinem Handy, dann kannst du das tatsächlich genauso wiedergeben. Aber in Kombination mit Head-Tracking ist das wieder eine andere Geschichte, weil Apple will ja sein Head-Tracking pushen. Deswegen umgehen die das bewusst.
Und andere Anbieter sind da auch noch nicht. Also es gibt, also Sony hat sein eigenes 3D-Sound, wie heißt das, 360
Reality Audio.
So heißt das, genau.
Genau.
Geht das eher in die Richtung von dem, was du gerade erzählst, oder ist das nochmal wieder ein eigenes Süppchen, was Sony da
Ist same, same, but different. Also ich glaube, da müsste ich mich jetzt weiter aus dem Fenster legen, die machen erstmal was Ähnliches. Auch das MPEG-H, worauf das Sony 360 ja beruht. Aber, und wir wollen ja heute noch so ein bisschen über das IAMF reden, um das leider schon mal vorwegzunehmen, das könnte das. Aber da können wir später nochmal ins Detail gehen.
Nee, das ist ja tatsächlich der Anlass, warum ich gesagt habe, Martin, da müssen wir jetzt mal reden. Denn ich will ganz ehrlich sein, in der Welt, in der ich unterwegs bin, die eben zum größten Teil nicht aus 360-Grad-Videos oder VR-Brillen besteht, ist für mich bis Januar, im Prinzip bis Anfang Januar diesen Jahres, das Thema 3D-Audio abgefrühstückt gewesen. Atmos ist da mit deutlicher Präsenz, noch nicht mal Marktbeherrschung, sondern eigentlich kannte ich nichts anderes. Wie gesagt, Sony hat das auch, aber das ist von der Marktbedeutung halt nicht vergleichbar. Dolby Atmos funktioniert wunderbar im Heimkino, Dolby Atmos funktioniert zum Musikhören auf Kopfhörern und Dolby Atmos steht sogar auf einzelnen Lautsprechern drauf, die dann auch anders klingen als ohne. Keine dieser drei Erlebnisse ist irgendwie direkt miteinander vergleichbar, wie ich finde. Aber es ist eben allgegenwärtig. Dann wurde aber, und das ist, wie, da kommen wir jetzt zu dem Anlass, warum ich gesagt habe, vielleicht ist der Keks doch noch nicht gegessen. Dann kommen halt auf einmal die kleinen, unbedeutenden Firmen Google und Samsung daher und sagen, wir haben jetzt auch sowas. Nennen das, das muss ich jetzt ablesen, Immersive Audio Model and Format. Angekündigt wurde das schon 2020. Jetzt im Rahmen der CES in Las Vegas 2024 hat man gesagt, ja, wir wollen das immer noch machen. Da wäre jetzt mal die Frage, ist das ein tatsächliches Projekt? Tut sich da wirklich was? Und wenn sich da was tut, siehst du da eine Chance, dass das diese Marktsituation doch nochmal aufbricht und Dolby mit Atmos vielleicht doch nicht so ganz unangefochten dabei bleiben wird?
Also in die Zukunft schauen, immer super schwierig. Ich habe auch erst gedacht, die Namen, das ist ernst zu nehmen. Dann dachte ich aber, Moment, das ist wahrscheinlich ein Approach von Google zu sagen, wir wollen jetzt immersives Audio eben auf YouTube haben und machen da jetzt vielleicht ein eigenes Format. Und man kann jetzt schon die Tools testen, die das sind. Und dann habe ich mir diese Tools angeschaut und dachte mir, das ist irgendwie eigentlich wie Dolby Atmos. Das ist genauso kompliziert. Und ich dachte erst, die Zielgruppe sind junge, kleine Content Creator, die auch irgendwie mit 3D Audio arbeiten wollen, aber nicht mal eben ein Dolby Atmos Studio haben. Da dachte ich, das könnte eine interessante, nicht Competition sein, sondern eher so ein Beiwerk, um nochmal eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen, die ja Milliarden von Views auch irgendwie generiert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine ernstzunehmende Competition. Und zwar diese Open, jetzt muss ich es auch ablesen, diese Alliance for Open Media. Da stecken nicht nur Samsung und Google dahinter, sondern auch Netflix, Amazon, Microsoft, Intel, Cisco, Mozilla. Und die haben schon einen Codec entwickelt, diesen AV1 Videocodec. Der ist jetzt schon im Streaming sehr bekannt. Du nickst, du scheinst ihn zu kennen.
Ja,
ich habe ihn davor nicht gekannt, ehrlich gesagt. Und jetzt war es eigentlich der logische Schritt zu sagen, jetzt machen wir auch einen Audio-Codec.
Warum ist das für dich ein logischer Schritt? Weil es ist doch, ne, wenn du sagst, es ist eigentlich das Gleiche und Atmos machen alle, dann können wir ja das einfach mit benutzen.
Eigentlich ja, aber Video ohne Ton ist halt auch irgendwie doof. Aber dafür Atmos immer zu nutzen, ist halt auch immer ein erheblicher Produktionsaufwand. Deswegen richtet sich trotzdem weiterhin, würde ich sagen, eher an nicht Spielfilme, sondern schon eher so kleinere Produktionen, die aber auch irgendwie räumlichen Ton haben.
Okay, also nach dem, was, also du hast dich dankenswerterweise sogar richtig informiert und vorbereitet, im Gegensatz zu mir, ist schon dein Eindruck, dass das etwas zugänglicher sein soll. Woran machst du das fest?
Ja, und zwar, ich dachte erst, es geht darum, die machen jetzt neue Tools. So ein bisschen wie 360 Reality Audio, neue Tools, neues Format, genau wie Dolby hat ja seine eigenen Tools. Aber was ich verstanden habe, ist, das kommt so ein bisschen aus dieser riesigen Beschreibung aus Git raus, dass sie eigentlich eher wie ein Container sein wollen, wo du sagst, wir erlauben alle Formate, du kannst Ambisonics reinladen, du kannst dieses Headlock Stereo reinladen, aber du kannst auch dann Dolby Atmos nehmen, indem du es zum Beispiel auf Lautsprecher renderst, sei es 7.1.4 oder so. Und damit würden sie den Dolby-Renderer umgehen und damit sparen sie sich die Lizenzen, weil es würde Unmengen an Geld kosten zu sagen, auf YouTube unterstützen wir jetzt Dolby Atmos. Ja, dann lädst halt immer so ein 100 GB Masterfile oder so hoch. Da hat YouTube kein Interesse dran, da jedes Mal Dolby Geld zu zahlen. Deswegen sagen sie, wir wollen aber trotzdem diese Brücke schlagen, wenn du Dolby Atmos Content hast, kannst du es vielleicht trotzdem dann irgendwann auf YouTube laden, aber eben über unseren Container.
Okay, dann müssen wir jetzt doch noch mal ein bisschen mehr in die Technik auch von Atmos eintauchen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das alle, die zuhören, auch wirklich die Unterscheidung, die du jetzt gerade gemacht hast, nachvollziehen können. Also grundsätzlich ist Dolby Atmos ist zunächst mal, ich sag mal, eine Beschreibung, wie es klingen soll, inklusive räumlicher Lokalisierung der verschiedenen Schallquellen. Und diese Informationen werden zum Beispiel im Heimkino, sind die so auf der Blu-ray abgespeichert. Du korrigierst mich bitte, wenn ich Quatsch rede. Und werden dem AV-Receiver gegeben. Und der AV-Receiver guckt, ich habe 7 Lautsprecher in der Fläche, 4 an der Decke, einen Center und einen Subwoofer. Und nimmt dann die Beschreibung, wie es klingen soll, und versucht die mit dem gegebenen Setup so gut wie möglich umzusetzen. Mhm. Das heißt, der Dolby Renderer sitzt in dem Fall in dem AV-Receiver und interpretiert das Dolby-Signal. So funktioniert Dolby Atmos in Mehrkanalsystemen. Im Streaming, bei Musik, ist es meines Wissens in 9,9 von 10 Fällen so, dass halt das Rendering vorher schon gemacht ist und es wird ein für Kopfhörer vorbereitetes Signal gestreamt. Das heißt, der Kopfhörer muss, Apple macht dann eine eigene Geschichte noch draus, aber im Normalfall muss der Kopfhörer nichts umrechnen, sondern er bekommt halt die akustischen Informationen so, dass sie über dem Kopfhörer räumlich wirken. So, was du jetzt sagst, EMF sagt im Prinzip, okay, wenn du uns das Rendering abnimmst, also sprich, das für eine bestimmte Anzahl von Kanälen schon mal aufbereitest, dann können wir gerne auch ein Dolby Atmos Signal in unseren Container mit reinnehmen. Und damit spart, wie du gerade gesagt hast, YouTube müsste dann ansonsten, wenn sie es anders machen würden, quasi auf der eigenen Seite den Renderer mitlaufen lassen, um das entsprechend ausspielen zu lassen. Habe ich das halbwegs
richtig? Du hast das sehr gut runtergebrochen, okay. Tatsächlich. Man hat nur leider diesen einen Zwischenschritt, dass man sagt, das Rendering liegt eben nicht mehr bei der Plattform und wird eben optimal nur vorbereitet, sondern du musst diesen Zwischenschritt machen, in ein kanalbasiertes Format reinzugehen von deinem Atmos und kannst dann aber trotzdem einen recht soliden, mehrkanaligen Mix dir anhören.
Mhm. Also das war tatsächlich immer so ein bisschen mein Problem, dass ich gesagt habe, okay, Google und Samsung und die ganzen anderen Namen, die dahinter stehen, das ist schon eine Macht und auch YouTube ist eine Macht. Aber am Ende haben die Leute halt, kennen halt den Namen Atmos und haben Geräte oder Gerätschaften im weitesten Sinne, von denen man, die halt Atmos können. Es wäre also dann zu sagen, ja, nee, eure Geräte müsst ihr jetzt leider, ihr müsst neue Geräte kaufen, die IAMF können. Das hätte ich tatsächlich nicht gesehen. Aber so ergibt es eher Sinn. Es ist also ein Containerformat, das im Prinzip offen ist für verschiedene Formate.
So kann man es sagen. Mhm. Und zum Beispiel Samsung, die bauen ja auch eigene Soundbars. Also es ist gar nicht so weit hergeholt, dass man sagt, hey, wir haben keinen Bock mehr, Lizenzen zu zahlen. Absolut. Wir machen jetzt irgendwie unser eigenes Ding und dann wird es interessant. Ich glaube aber nicht, dass es auf Produktionsseite Dolby Atmos so sehr den Rang ablaufen wird. Weil du kannst ja trotzdem mit Dolby Atmos produzieren. Das heißt, eigentlich für Content Creator wie mich ist es sogar jetzt noch besser, weil ich nicht mehr daran gebunden bin, hey, YouTube unterstützt kein Dolby Atmos. Toll, jetzt kann ich halt gar nichts hochladen. Mhm. Bis verglichen mit, okay, jetzt kann ich wenigstens einen kanalbasierten Downmix machen und wenigstens das hochladen in einer idealen Welt, die wir noch nicht haben.
Genau, und auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass allein das durch die Marktmacht, die halt Dolby hat, seitdem Apple auf den Zug mit aufgesprungen ist, natürlich schon dazu geführt hat, dass nicht nur die großen, sondern auch mittlere und kleinere Studios eben aufgerüstet haben, sodass sie jetzt Dolby Atmos produzieren können. Und das wäre wirtschaftlich nicht sinnvoll, denen jetzt zu sagen, ihr müsst, keine Ahnung, neue Tools kaufen. Es ist, glaube ich, richtig, denen auch den Weg anzubieten. Aber bringt es dir denn, also wirst du mit IAMF arbeiten? Hast du ja schon eine Meinung gebildet?
Es ist ja so gesehen noch nicht draußen, auch ich habe es quasi noch nicht vorliegen. Auch diese Tools, das ist ein bisschen irreführend. Man kann eigentlich scheinbar mit allen Tools irgendwie da reingehen. Deswegen, man muss sich echt mal durch dieses Git durchwühlen und dann kommt man dabei raus und merkt, okay, das Format unterstützt 18 Audiokanäle. Das heißt, da könnte ich reingehen mit einem 7.1.4, wenn ich das irgendwie vorliegen habe. Ich kann aber auch mit Ambisonics reingehen, was sehr interessant sein kann. Und kann auch diese Headlocked Stereospur, das nennen die ganz gerne, nicht diegetisches Audio, ist ein schlauer Begriff für Objekte, die nicht Teil einer Szene sind, also wie Voiceover, wie Hintergrundmusik. Und dann kann ich mir quasi das, was ich habe, nehmen und hochladen, idealerweise. Ich muss es nur in den Container packen. Das heißt, ich habe Hoffnung, dass ich das dann für alle Plattformen irgendwie nutzen kann.
Und mögliche Anwendungen sind dafür, sagst du, YouTube oder fällt dir da noch was anderes ein?
Müsste ich mich jetzt aus dem Fenster legen. Das YouTube ist halt das Naheliegendste, aber ich meine, wenn Netflix auch in dieser Alliance for Open Media da ist, könnte das auch interessant sein. Aber ganz ehrlich, die meisten Filme werden ja irgendwie in Atmos gemischt und wenn nicht, wenigstens in 5.1. So, deswegen, das wäre jetzt nicht der Riesenmehrwert, aber ich sehe es halt gerade bei YouTube, dass da nochmal eine ganz andere Zielgruppe eben mit mehrkanaligen, immersiven Audioinhalten experimentieren kann, ohne eben an Dolby gebunden zu sein. Mhm.
Genau, du hast ja gesagt, es gibt auch andere Varianten. Bevor wir jetzt dann gleich nochmal zurückkommen zu den Sachen, die du so hauptsächlich machst, vielleicht doch nochmal bei dem Thema Film und Musik bleiben. Gibt es denn, wenn ich jetzt sage, ich bin ein unabhängiger Creator, ich möchte einfach mal mit dem Thema experimentieren, aber ich möchte eben nicht mir die nötige Software und die nötigen Lizenzen besorgen, um direkt mit Dolby einzusteigen. Gibt es denn überhaupt andere Möglichkeiten zu sagen, ich fange an, mit 3D-Audio zu experimentieren und ich teile das dann auch mit der Welt. Jetzt, Stand heute, nicht in Zukunft mit IAMF, sondern Stand heute, gibt es sowas überhaupt?
Ja, und zwar, inviewweit kennst du denn Ambisonics? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen,
genau,
aber gar nicht groß erklärt, was ist das?
Genau, da sollten wir vielleicht auch nochmal einhaken. Das war meine Hoffnung, dass wir zu diesem Thema dann auch nochmal kommen und wir ein bisschen genauer erklären, was das eigentlich ist.
Sehr gerne.
Ist.
Und zwar dann, ich versuche es kurz zu machen. Dieses Format ist irgendwie so 30, 40 Jahre alt und das ist schon eine Ansage. Es hat sich aber offensichtlich nie so wirklich durchgesetzt. Aber die Renaissance hatte Ambisonics mit 360-Grad-Videos, weil dieses Format ist, kann man sich vorstellen, kugelförmig. Man nennt es auch schallfeldbasiert. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es ist irgendwo zwischen objektbasiert und kanalbasiert, weil es hat Kanäle, aber keine Objekte. Macht's unnötig kompliziert, aber letztendlich in dieser besagten ersten Ordnung, die ich schon angesprochen habe, hat es vier Kanäle, die beschreiben die X-, Y- und Z-Achse und in dem vierten Kanal sind nochmal alle Informationen drin, damit Ambisonics weiß, ah, ist jetzt das Signal oben oder unten. Zum Beispiel, wenn der vierte Kanal Ausschlag hat auf dem Z-Kanal, dann weiß es, hey, hier sind Höheninformationen. Das heißt, man kann es sich eigentlich ein bisschen wie ein 5.1 vorstellen, da siehst du ja auch, hey, wenn der dritte Kanal Ausschlag hat, ist im Center irgendwas. Und so macht das Ambisonics, aber trotzdem schafft es das mit vier Kanälen dreidimensionale Inhalte abzubilden. Und das Spannende an dem Format ist diese Möglichkeit, die ganze Szene rotieren zu können. Weil wie ich meinte, es ist achsenbasiert, sagt man. Es ist nicht lautsprecherbasiert wie 5.1, sondern eben du kannst sagen, hey, die X-Achse rotiere ich jetzt. Und dann dreht sich auf einmal die ganze Schallquelle um dich herum. Und damit kannst du sehr interessante Ergebnisse erzeugen, die du mit Dolby eben zum Beispiel nicht machen könntest, weil ja immer davon ausgegangen wird, du guckst nach vorne. Aber so kannst du damit arbeiten. Da gibt es kostenlose Tools und das Patent ist auch irgendwie ausgelaufen. Deswegen, das wäre die Einstiegsvariante für Leute, die mal mit 3D-Audio experimentieren wollen.
Ja, wenn du jetzt sagst, das ist 40 Jahre alt, das ist natürlich dann gefühlt 1965. Falsch. Spoiler Alert, das ist leider dann Mitte der 1980er Jahre. Das ist ja für sowas aber schon auch immer noch früh. Wo kommt das denn her? Weil also 85 fing das ja so gerade eben an, dass ein paar Leute in Amerika über Mehrkanal-Sound bei Privatmenschen nachgedacht haben. Wir waren noch weit von irgendwie welchen virtuellen oder sonst irgendwie dreidimensionalen künstlichen Realitäten entfernt.
Absolut. Ich glaube, damals war es eher, kam es aus dem Research-Bereich. Ich glaube, Graz ist immer noch so die Wiege von Ambisonics, sagt man, die bis heute daran forschen und immer wieder die krankesten Sachen da irgendwie erfinden. Also es basiert eher auf so einem mathematischen Konstrukt, kann man sich fast vorstellen. Und es hat aber ein Problem, weswegen es sich nie durchgesetzt hat, und zwar einen sehr, sehr kleinen Sweet Spot. Das heißt, du kannst von Ambisonics sagen, hey, ich habe hier zum Beispiel erste Ordnung sind vier Kanäle, aber du kannst das beliebig skalieren. Das heißt, du kannst auch sagen, zweite Ordnung hat 9 Kanäle, dritte Ordnung 16 Kanäle und du ahnst schon, dass die Auflösung dann immer genauer wird. Aber du hast halt leider bei vierfacher Datenmenge nicht auf einmal die vierfache Qualität, sondern halt so ein bisschen mehr Qualität. Und um halt Lautsprecher bespielen zu können, brauchst du eben wahnsinnig viele Kanäle und deswegen hat sich es eben im Mainstream nie so wirklich durchgesetzt. Da kommt das eigentlich her. Aber eben mit dieser Anwendung auf Kopfhörer löst sich auf einmal das Sweetspot-Problem.
Also Sweet Spot im Sinne, wenn ursprünglich mit Lautsprechern genutzt wurde, hat es nur an einem einzigen Platz funktioniert und da auch nur, wenn man sich nicht zu sehr bewegt hat. Genau, das löst man mit Kopfhörern natürlich recht elegant. Wenn du sagst, es war eher so ein Forschungsprojekt, wo muss es ja eine Nische gefunden haben, in der es überlebt hat.
Boah, da müsste man nochmal tiefer greifen, aber was ich noch weiß, war, dass 2016 war, glaube ich, das Jahr von Ambisonics, weil da hat YouTube gesagt, hey, 360-Grad-Videos haben gerade einen großen Hype, wir haben verstanden, kugelförmige Videos macht Sinn, begeistert irgendwie die Leute, aber bräuchte das nicht auch irgendwie kugelförmigen Sound? Man hat überlegt, macht Dolby Atmos Sinn, das gab es ja in dieser Form schon. Ich weiß auch, es gab damals Dolby Atmos VR, habe ich damals Beta getestet, aber da hat YouTube eben gesagt, nee, wir nehmen lieber dieses kostenlose Format, was es schon gibt, wo es schon kostenlose Tools gibt. Und dann ist wirklich eine große, also damals kleine Community, aber die sehr schnell gewachsen ist, ist dann eben auf dieses Format aufgesprungen und wurde quasi dann von YouTube als Standard genommen. Parallel hat Facebook was sehr Ähnliches gemacht. Die haben eine Firma gekauft, die hatten so einen eigenen Ambisonic-Standard, der hatte ein bisschen mehr Kanäle und eben auch besagte Headlocked-Stereospur. Und dann wurde das eben der Standard für Facebook. Und auf einmal hatte Ambisonics in diesen Nischen den Durchbruch und ich glaube, dadurch ist das auch in der Forschung wieder vermehrt Thema geworden, weil es halt so ein flexibles und zugängliches Format ist.
Ja, und wichtigem Punkt, den du gerade angesprochen hast, scheinbar ja kostenlos, sowohl für die Leute, die es zum Produzieren nutzen wollen, als auch für die Leute, die es zum Wiedergeben nutzen wollen. Also es gibt da einfach, irgendjemand hat es entwickelt, irgendjemand stellt es zur Verfügung. Weißt du, wer dahinter steckt?
Ich weiß, dass es damals eben von der Hochschule Graz diese kostenlose IEM-Suite gab. Oder jetzt heißt es IEM-Suite, davor war es einfach ein Kollege, der hieß Kronlachner. Und das waren halt dann einfach seine Plugins. Die hat er kostenlos irgendwie, ich glaube, für seine Bachelorarbeit oder Masterarbeit damals oder Diplomarbeit programmiert, kostenlos ins Internet gestellt. Und dann hat Google wirklich auf seine Tools verlinkt. Also das ist auch so ein bisschen so, hey, hier ist ein random Typ, würde man meinen, der halt diese Tools hat. Und dann sagt Google, ja, okay, dann nehme ich lieber das, als dass ich jetzt irgendwie Dolby irgendwie lizenziere oder so. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber so interpretiere ich es mal rein.
Aber wenn ich jetzt sagen würde, also ne, unterstellen wir mal, es hört jemand zu, der die sagt, oh, das finde ich cool, das möchte ich ausprobieren. Kannst du mir dann einen Link geben, wo man da hingeht und sich die Tools runterlädt?
Absolut. Ich schicke sie entweder im Nachgang, sonst kann ich es nochmal sagen. IEM Suite, da müsste man schon die kostenlosen Tools finden.
Wir packen da noch einen direkten Link in die Shownotes. Ja, es klingt jetzt zumindest so, als wäre das auch was, was man sich selber beibringt, wenn man so grundsätzlich von der Ton- und Videobearbeitung ein bisschen was drauf hat. Das sind Plugins dann für
Reaper würde ich empfehlen, weil das ist auch eine erstmal kostenlose Software und sonst kann man sich so eine Lizenz für 70 Euro kaufen und da kann man wirklich alles an Plugins reinladen, was man lustig ist und im Internet findet. Also sehr beliebt da in der Szene.
Am 9. Mai ist es wieder soweit. Die High-End 2024 öffnet ihre Türen in München. Die High-End ist und bleibt die wichtigste internationale HiFi-Messe. Und auch dieses Jahr werden sich wieder fast 1000 Marken auf 30.000 Quadratmetern im Münchner MOC präsentieren. Einmal mehr sind Kopfhörer ein Fokusthema der High-End. Und unter dem Namen World of Headphones wird es eine eigene Ausstellungsfläche zum Thema geben. Für Kopfhörer, Zubehör und alles, was eben so dazugehört, quasi eine Messe auf der Messe. Ihr findet die World of Headphones in der Halle 1. Über 50 Marken zeigen hier Bluetooth-Kopfhörer, HiFi-Kopfhörer, digitale Media-Player, DACs, Kopfhörerverstärker. Und dabei ist wirklich alles, was Rang und Namen hat. Audiz, Sennheiser, Esslenkern, Mesa Audio, Stacks, Dan Clark, MyTech, habe ich alles schon im Ausstellerverzeichnis gesehen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Als Neuerung wird es auf der World of Headphones zum ersten Mal auch eine Gaming-Zone geben. Zusammen mit dem Kooperationspartner Konsolenfan zeigt die High-End Society hier, wie gut Gaming heute klingen kann. Zum Hören und zum Zocken gibt es deshalb verschiedene Setups mit Lautsprechern, Headsets, Soundbars und so weiter, die ihr natürlich auch live vor Ort ausgiebig ausprobieren könnt. Ob PlayStation, Xbox, Gaming-PC, da wird für jeden Gaming-Typ was dabei sein. Also nicht vergessen, vom 9. bis 12. Mai 2024 ist in München wieder die High-End. Wir verlosen übrigens auch ein paar Tickets für die Messe. Den Link dazu mit allen weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Doch jetzt erstmal weiter. Viel Spaß mit dem Podcast. Ja, habe ich tatsächlich früher noch gar nicht so nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst 2016, ja, ich hatte tatsächlich auch so mal eine 360-Grad-Kamera auf dem Motorrad hinten drauf. Das ist jetzt ein Thema, wo ich jetzt nicht weitergemacht habe, aber du hast völlig recht. Da ist mir zum ersten Mal auch genau dieses Problem aufgefallen. Du kannst halt, also für Leute, die das noch nicht ausprobiert haben, mit der entsprechenden Wiedergabesoftware, kann halt die Person, die zuschaut, entscheiden, wo der Blick gerade hingeht. Ne? Bei Facebook war es dann auch eine Zeit lang, da hat man dann ständig Leute ihr Telefon vor sich bewegen gesehen, falls halt wieder ein 360-Grad-Video irgendwo gab. Es ist eben nicht wie im Kino der festgelegte Blick, sondern es sind Kameras, die wirklich 360 Grad in der Fläche auf jeden Fall und auch fast kugelförmig mit so einem kleinen schwarzen Punkt über sich sehr viel aufnehmen können. Und du hast genau diese Effekte, die du gerade beschrieben hast. Ich wege den... Ja, ich fahre jetzt Motorrad und ich fahre an irgendwas vorbei und möchte dann wissen, oh, was hast du denn gerade gesehen? Dann kann ich problemlos in meiner Betrachtungssoftware eben den Blick zurückwerfen. Aber das Windgeräusch kommt trotzdem dann immer noch aus dem Bild heraus. Das heißt, in dem Moment bricht diese Realität zusammen, weil ich habe eben nicht meinen Kopf gedreht und das Windgeräusch kommt weiter aus der Richtung, in der ich fahre, sondern das Windgeräusch kommt auf einmal aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe nicht mitgekriegt, dass dieser 360-Grad-Videotrend sich noch großartig weiter durchgesetzt hat, aber scheinbar ist das weiter eine lebendige Szene.
Ich sag mal, es hat sich schon ausgehypt, muss man sagen, mit 360-Grad-Videos, aber jetzt kommt es ja gerade wieder so ein bisschen zurück mit Spatial-Videos. Es sind zwar nicht 360-Grad-Videos, sondern eher 180, würde man sagen, stereoskopisch, also für beide Augen hast du dann, aber deswegen, es ist immer noch ein relevantes Format, weil es gibt einfach Szenarien, die kannst du nur mit 360-Grad filmen, um sie authentisch zu machen. Zum Beispiel, ich war in Afrika in so einem Flüchtlingscamp, das war ein super guter Case, einfach um den Leuten zu zeigen, was macht die EU außerhalb von der EU mit unseren Steuergeldern. Und wir kennen ja sonst immer diese recht theatralischen Bildern von hungernden Kindern. Und damit holt man die Leute nicht mehr ab, weil jeder weiß, oh, das ist irgendwie in Szene gesetzt, das wirkt jetzt schlimmer, als es ist. Aber mit 360 Grad wirkt das trotzdem sehr mitreißend, weil du hast das Gefühl, dort zu sein. Und auch so ein bisschen diese Hilflosigkeit, dass du nicht interagieren kannst mit der Szene. Du kannst es dir nur anschauen. Du bist eigentlich wie ein unbeteiligter Beobachter und du kannst nichts faken, weil das Bild ist kugelförmig, du kannst nicht einfach irgendwas rausschneiden oder so oder sehr, sehr aufwendig.
Ja, genau,
und
du kannst halt nicht durch den Bildausschnitt die Geschichte bestimmen, weil eben die Menschen, die es schauen, jederzeit woanders hingucken können.
Ja, deswegen sehe ich so für Journalismus oder für Live-Events alles, was irgendwie von Locations abhängt, die man nicht so eben einfach digitalisieren kann, finde ich, ist es immer noch ein absolut berechtigtes Format, auch wenn, klar, so ein bisschen in den Hintergrund geraten in letzter Zeit.
Ja, wobei ich mir schon auch vorstellen könnte, dass es, ich sage jetzt mal, im Profibereich, also du hast eben die Automobilindustrie angesprochen, wo eben auch in Entwicklungssituationen das sicherlich sinnvoll sein kann oder sinnvoll eingesetzt werden kann, weil solche Entwicklungsteams ja auch nicht mehr, heutzutage nicht mehr alle am gleichen Ort sitzen. Sondern man kann dann einfach auch mal solche Informationen über die Zeitzonen hinweg austauschen und muss nicht dabei sein, wenn die andere Person sich umschaut, zum Beispiel in einem neuen Modell. Ja, okay, spannend. Aber, du hast schon gesagt, es hat sich so ein bisschen ausgehypt. Nicht erst, aber spätestens seit Anfang diesen Monats, wir nehmen das im vorletzten Tag des Februars 2024 auf, spätestens seit Anfang Februar ist natürlich das Thema Spatial Computing möchte es
wir nennen was jetzt.
Möchte es Apple nennen. Früher haben wir es VR, XR oder sonst irgendwas gedacht. Also diese Sache mit den 3D-Brillen ist wieder in aller Munde. Und es gab da zwei Wochen, wo einfach gefühlt YouTube aus keinem anderen Content mehr bestand. Außer Leuten, die entweder eine Apple Vision Pro hatten und darüber berichtet haben, oder Leuten, die darüber gesprochen haben, dass sie die Videos der Leute, die Apple Vision Pro tatsächlich haben, gesehen haben und dann über die Videos gesprochen haben. Ein Punkt, da haben wir eben im Vorgespräch auch schon ganz kurz, sind wir da schon mal drauf gekommen. Für mich hat da eine Sache Klick gemacht. Also ich weiß immer noch nicht, ob ich persönlich das brauche. Ich weiß auch nicht, ob Spatial Computing die Zukunft der Arbeitswelt ist oder ob es doch um Entertainment geht. Aber was ich so aus den Reviews, die ich da gehört habe oder gesehen habe, rausgehört habe, ist für mich die Erklärung, warum Apple seit 3-4 Jahren sehr viel Fokus auf das Thema Spatial Audio, 3D Audio legt. Sicherlich ist das für die auch ein interessantes Unterscheidungsmerkmal ihres Streaming Services, dass das eben zusammen, also Apple Music, dass es eben zusammen mit Apple Kopfhörern, wie ich finde, tatsächlich auch ein bisschen besser funktioniert als in vielen anderen Situationen. Es ist sicherlich auch für das Streaming von Videos interessant. Aber ein Punkt, der in wirklich jedem einzelnen Bericht von Leuten, die so eine Apple Vision Pro auf hatten, gekommen ist, war, ja, Bilder toll, aber am geilsten war eigentlich der Ton, weil der war immer hundertprozentig da, wo das Geräusch im Raum hinhörte. Und da ist mir halt klar geworden, dass Apple über die letzten 4 Jahre einfach Know-how und Technologien und Menschen, die mit diesen Technologien umgehen können, eingesammelt hat, um eben für das, was sicherlich eine noch viel größere Zukunft hat, eben in diesem Spatial/3D/Virtual-Reality-Bereich den Ton im Griff zu haben. Machen die das denn mit Atmos?
Wo fangen wir an?
Ich dachte, ich stelle mal eine einfache Ja-Nein-Frage, aber okay.
Ich wünschte, das wäre immer so einfach. Ich fange vielleicht mal bei so einer Grundlage an, die den meisten Leuten, glaube ich, gar nicht so klar ist. Dass wenn ich einen Song hören will, nehme mir, keine Ahnung, Billie Eilish, irgendwas, nimm deinen Lieblingsinterpreten, spielt keine Rolle. Es gibt 5 Möglichkeiten mit den Apple-Kopfhörern diesen einen Song zu hören. Wenn wir sagen, wir fangen jetzt zum Beispiel Variante 1 ist, wir hören ihn in Stereo, ganz normal, nichts Besonderes. Variante 2 ist, man aktiviert dieses Stereo zu 3D-Feature, dass man so ein bisschen so eine künstliche Räumlichkeit hat. Das ist auch das, womit die Apple Vision Pro ganz gerne arbeitet, um halt Inhalten, die wir zum Beispiel, ich tue mein YouTube-Fenster zur Seite packen, dann höre ich auch YouTube auf einmal von der Seite, obwohl der Inhalt gar nicht räumlich ist. Und dann gibt es eben diese Variante 3 mit dem Head-Tracking. Das ist, was ich gerade meinte. Man dreht auch wirklich seinen Kopf und das Fenster bleibt dort verankert. Also es dreht sich nicht mit. Dann gibt es noch Variante 4 und 5. Und das ist, wo wir in der Welt von Dolby Atmos unterwegs sind, weil Apple hat gemerkt, Stereo-Inhalte sind halt einfach auch nicht so cool. Also wenn wir schon die Möglichkeit haben, mit Head-Tracking zu arbeiten, würde es ja auch total Sinn machen, auch 3D-Inhalte zu implementieren. Deswegen ist das meine Vermutung, wieso Apple überhaupt diese Kollaboration mit Dolby eingegangen ist. Sie brauchten Content und sie selber erstellen ja kein Content. Und da kam Dolby eigentlich gerade recht. Aber um eben ihr Produkt zu pushen, geht halt dieses Headtracking, umgeht diese Metadaten, weil Dolby eigentlich nicht für Headtracking geeignet ist, wie ich jetzt aus schon mehreren Gründen genannt habe. Und keine der Inhalte wurde je mit Headtracking gemischt. Ich mische Headtracking-Inhalte anders als Dolby Atmos-Inhalte, wenn ich weiß, die Leute gucken immer nach vorne, aus eben diesen Gründen, wie wir sie vorhin hatten. Das erstmal zu den Kopfhörern, und ich glaube, der Schritt jetzt zur Apple Vision Pro ist ein ähnlicher, dass man halt merkt, okay, man hat Inhalte, die sind vielleicht Stereo, manche sind vielleicht Dolby Atmos sogar, und dementsprechend versucht er die Brille immer optimal, die Inhalte für dich klingen zu lassen. Aber das stößt eben sehr schnell an die Grenze, wenn du wirklich auch mit Inhalten interagieren willst, wenn du dich auf Inhalte hinbewegst. Und das ist eben was bei diesen 6 Freiheitsgraden, was du mit der Brille machen kannst. Das ist ja ein räumlicher Computer, aber das gibt eben nicht jedes Format her.
Das ist jetzt halt schwierig, weil ich es tatsächlich noch nicht selbst ausprobiert habe, sondern da auf letztlich die YouTube-Videos, die ich gesehen habe, angewiesen bin. Das muss man tatsächlich einmal wirklich ausprobieren. Eine ganz andere Frage ist natürlich, wo geht diese Reise hin? Nachdem so der erste Hype so ein bisschen abgeflaut war, gab es ja schon auch viele Leute, die gesagt haben, so ja, das ist ja ganz nice, aber den ganzen Tag damit arbeiten möchte ich halt auch nicht, weil dann hat man irgendwie das Ding auf der Nase. Ist meiner Meinung nach auch gar nicht schlimm. Ich finde, dass Apple da gerade ausprobiert und vor allem an User-Interfaces und Erlebnis arbeitet und einfach Feedback einsammelt. Was daraus wird, weiß ich jetzt auch nicht. Aber sicher ist, dass das Audio, und das haben sie, das können sie halt gut, sie können halt die Sachen, die andere Leute so ein bisschen übersehen, die aber sehr wichtig sind, die können sie sehr gut identifizieren. Und ich glaube, dass da ein paar kluge Leute gesagt haben und schon vor Jahren gesagt haben, Audio ist ein wichtiger Teil dieses Dings, dieses Dings, was auch immer es am Ende werden wird. Was ich noch einen ganz interessanten Punkt fand, da frage ich dich jetzt einfach mal aus, ob du damit auch schon Erfahrungen gemacht hast, ist halt tatsächlich, dass ich auch Berichte gehört habe, dass es eben nicht nur um Richtung, um Direktionalität geht, sondern auch um, ich sag jetzt mal, akustische Wahrnehmung von Räumen. Das war noch, ein Beispiel aus einem Podcast war, dass jemand gesagt hat, okay, dann ging halt in der Demo, als sie vorgestellt wurde, dann hat halt auf einmal ein Dinosaurier die virtuelle Wand eingerissen und ist brüllend in den Raum reingekommen. Und nicht nur war die Richtung, kam das Geräusch aus seiner Richtung, sondern der Sound hat sich auch dynamisch angepasst an den Raum, den er betreten hat. Ist das was? Also das ist jetzt entfernen wir uns gerade von diesem klassischen Formate-Denken. Ich glaube aber, dass wir da in einen ganz, ganz wichtigen Know-how-Bereich reingehen, wie wir solche akustischen Erlebnisse realistisch gestalten. Ist das was man mit gegebenen mit, ist das also was Selbstgestricktes, was man jedes Mal für jedes Stück Content selbst machen muss? Oder ist die Technik da auch schon so weit, dass Atmos, IAMF, Ambisonics oder irgendeine andere Software sowas on the fly automatisch machen kann? Sind wir da schon?
Also in der Theorie, diesen Dinosaurier dreidimensional klingen zu lassen, ist eigentlich ganz einfach. Das können verschiedene Formate, die wir gerade besprochen haben. Man landet, wenn es halt interaktiver ist, eigentlich in solchen Game Engines. Aber die machen auch alle irgendwie das Gleiche. Ich platziere ein Mono-Objekt von einem Dinosaurier in einem virtuellen Raum und in Echtzeit wird binauralisiert, also eine HETF angewendet, damit wir eben das Gefühl haben, das passiert jetzt in unserem Raum. Erstmal so einfach, aber es gibt natürlich mehrere Probleme auf diesem Weg und Apple hat es geschafft, 2 dieser Probleme zu lösen. Das eine ist die HETF, weil das ist unsere
Kopf. Kurz erklären, bitte.
Ja, ich wollte gerade dabei. HETF, unnötig komplizierte Abkürzung. Es steht letztendlich für unsere Ohrenform. Also so kann man sich so vorstellen. Jeder Mensch hat andere Ohren, andere Kopfgröße. Und in dieser Berechnung wird aktuell allermeistens eine generische Größe genommen. Das heißt einfach, alle unsere Köpfe wurden zusammengerechnet und der Durchschnittswert ermittelt. Und das hören wir gerade. Deswegen funktioniert auch 3D-Audio für manche Leute besser, für manche Leute schlechter. Die Lösung dafür ist die.
Ich kann es kurz einhaken.
Klar.
Einfach nochmal zur Visualisierung. Es gibt einen Abstand, also die Größe unseres Kopfes definiert den Abstand zwischen unseren Ohren. Aus diesem Abstand zwischen den Ohren ergibt sich direktionales Hören. Weil wir das im Prinzip als Dreieckspeilung mit den Ohren machen. Und genau das wird dadurch abgebildet. Entschuldigung, nur noch mal kurz als Erklärung.
Alles gut, ja, bitte. Ich bin immer so tief in dem Thema, dass ich gerne mal 3 Schritte zurück. Und dieses Problem wurde gelöst mit personalisierter HETF. Und auf einmal hat Apple wirklich salonfähig gemacht, dass man Bilder von seinen Ohren macht. Das muss man sich immer noch auf der Zunge zergehen lassen. Da haben wir schon vor Jahren drüber genördet. Ach, das setzt sich nicht durch. Die Leute, die machen sowas nicht. Aber man macht ja auch Bilder von anderen Körperteilen vielleicht. Deswegen war das Ohr jetzt irgendwie gar nicht so schlimm für manche Leute. Jedenfalls hat sich das durchgesetzt und das ist in der App, also im iPhone, enthalten. Das heißt, die Apple Vision Pro kann darauf zugreifen und das für die Berechnung wählen. Und das macht schon mal einiges aus. Und das Zweite ist, was Apple gelöst hat, das Raytracing. Ich weiß nicht, das kennen Leute vielleicht aus der Grafikumgebung. Das ist effektiv wie Licht zum Beispiel in einem Raum. Es wird ja reflektiert, das Licht. So ist, da ist ein Spiegel, da ist eine reflektierende Fläche und die Lichtstrahlen, diese Rays, werden dann im Raum verteilt. Das Gleiche passiert ja eigentlich auch für den Sound. Dass der Sound an der Wand reflektiert wird, am Fenster, was auch immer. Mhm. Und Apple misst wirklich deinen Raum ein, schaut, was für Materialien hat jetzt, das ist ein Sofa, das absorbiert den Schall, dann hier ist vielleicht eine Fensterfront, die klingt auch anders. Und das zu berechnen in Echtzeit, ich kenne kaum eine Game Engine, die das so genau macht. Und dadurch, dass die Apple Vision Pro so viele Prozessoren eingebaut hat, schafft es das Ding auf einmal dieses Problem zu lösen und das macht halt wahnsinnig viel Sinn für so augmentierte Inhalte, wie das jetzt der Dinosaurier so klingt, als würde er bei dir im Wohnzimmer sein zum Beispiel.
Das fand ich schon sehr, sehr gut erklärt, weil es aber so wichtig ist, möchte ich da das auch nochmal mit dir einmal nochmal Schritt für Schritt durchgehen, damit die Leute, die jetzt nicht so genau wissen, worüber wir gerade reden, das auch verstehen, denn das ist wirklich... Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft ist. Ihr werdet es jetzt vielleicht auch hören. Der Martin sitzt in einem anderen Raum als ich. Deswegen klingen unsere Stimmen etwas anders. Da kommen auch noch andere Komponenten zu. Aber selbst wenn wir das gleiche Mikrofon hätten, würden unsere Stimmen etwas anders klingen, weil der Raum natürlich immer Teil davon ist. Wenn ich mich in diesem Raum, in unserem Podcast-Studio, mit jemandem unterhalte, dann klingen unsere beiden Stimmen gleich. Wenn jetzt diese Person aber so klingt, als würde sie bei Martin sitzen, obwohl sie mir gegenüber ist, und genau das will ja so eine 3D-Visualisierung simulieren, dann wäre das ein Bruch dieser simulierten Realität, weil das meine Wahrnehmung, diese Person ist mir direkt gegenüber, nicht zu meiner akustischen Wahrnehmung passt, weil es klingt nicht so, als wäre es im gleichen Raum, weil die Raumakustik eine andere ist. Und das hat Apple scheinbar wirklich als Erste begriffen, dass das wichtig ist. Und zweitens die technischen Möglichkeiten gefunden, das nach allem, was ich gehört habe, in dem ersten Schritt schon ganz überraschend gut in den Griff zu kriegen, sodass eben Augmented Reality, also Objekte, die in die echte Realität reinplatziert werden, sich eben auch akustisch so benehmen, als wären sie in dieser Realität.
Ja. Und zwar in deiner Realität. Ja. Das ist das, weil das kann man, das hat man bis dahin, macht man ja in Games, das simuliert man, dass man sagt, hey, das ist eine Küche, jetzt tue ich dann Küchenhall rein. Das kann man schon näherungsweise machen, aber das funktioniert eben nur für rein virtuelle Welten. Das ist auch, wo Dolby gerade so ein bisschen hingeht, dass sie sagt, hey, das Sound klingt nach Kino. So, auch wenn du im Wohnzimmer sitzt, soll das eigentlich eher ein Kino simulieren, weil das klingt subjektiv hochwertiger als jetzt ein Wohnzimmer, was halt vielleicht keine coole Akustik hat zum Beispiel. Aber für diese, deswegen, das ist für VR, hat eigentlich kein Problem gelöst. Also deswegen, ich will zum Beispiel, dass meine Inhalte nach draußen klingen, dann funktioniert das. Aber für alles, was augmentiert ist, macht es total Sinn, dass das Gerät weiß, wie deine Räumlichkeiten sind. Und das scheint jetzt sein Ding zu sein. Und das ist schon eine echte Leistung.
Ja, also ich glaube, das werden wir auch erst, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das richtig einordnen können. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es viel damit zu tun hat, dass es eben, ja, dass diese virtuelle Realität akzeptiert wird. Also eine andere Sache, die eben auch, also wenig Leute haben sich halt über Unwohlsein beschwert. Also je weniger Bruch zwischen wahrgenommener Realität und echter Realität man hinbekommt, desto einfacher wird es sich auch länger in der augmentierten oder simulierten Realität aufzuhalten. Also ich glaube, dass das sehr, sehr spannend wird. Ob das bedeutet, dass dieses Thema sich insgesamt in der Form, wie wir es aktuell kennen, durchsetzt, das weiß ich nicht. Müssen wir sehen. Aber Ton wird auf jeden Fall ein Teil davon bleiben.
Absolut. Da können wir eine eigene Folge dazu machen.
Ja, aber ja, das machen wir das dann auch. Das wäre so das. Ja. Das nur mal so als Exkurs. Also vielleicht zurück zu dem Thema 3D-Audio, wie wir es jetzt kennen. Wir haben über Dolby Atmos jetzt schon viel gesprochen und in den einfach zu konsumierenden Medienformaten gibt es wenig Alternativen. Und braucht man, glaube ich, auch keine, weil da erfüllt es ihren Zweck. Also sprich Filme, Musik hören, wo die Blickrichtung vorgegeben ist, wie du sagst. Wir haben über IAMF gesprochen von Samsung und Google. Wir haben über Ambisonics gesprochen. Was gibt es denn noch für Werkzeuge und für Formate, speziell für Leute, die eben kein großes Studio haben, sondern einfach insgesamt mit diesem Thema ein bisschen rumspielen können. Haben wir da noch irgendwas Wesentliches vergessen?
Da haben wir was sehr Wesentliches vergessen. Ich bin froh, dass du es noch ansprichst. Ich hatte schon kurz, oh Gott, ich muss das noch erwähnen, sonst kriege ich Ärger. Und zwar gibt es da etwas Made in Germany.
Okay.
Und zwar das MPEG Age mit leider der Name nicht so sexy wie Dolby Atmos, aber dafür unter der Haube mindestens genauso mächtig, wahrscheinlich sogar noch mächtiger. Das ist vom Fraunhofer entwickelt. Die haben ja auch MP3 entwickelt und die sind natürlich da in dem Thema sehr tief drin und haben da etwas auf die Beine gestellt, was Dolby Atmos in vielen Hinsichten wirklich zerlegt, muss man sagen. Da gab es auch schon Ausschreibungen, die sind auch nachzulesen auf meiner Homepage. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Jedenfalls, das kann man sich auch kostenlos runterladen. Das nennt sich dann, ich glaube, Production Suite oder Authoring Suite oder so. Und da hat man dann kostenlose Tools. Das sind dann Plugins, die man auch in Reaper zum Beispiel reinladen kann. Und da kann man auch Panning machen, seine Objekte umherbewegen und noch ganz viele andere Sachen, die ich gerne mit dir noch kurz besprechen möchte.
Ja, können wir kurz auf jeden Fall noch machen, aber noch, vorher noch mal ganz kurz. Das ist also, ich kann es kostenlos mir runterladen und auch kostenlos kommerzielle Inhalte zum Beispiel damit erstellen?
Ja, Inhalte erstellen kannst du damit machen. Nur das Problem ist, mir wäre gerade kein Dienstleister bekannt, wo du auch MPEG Age hochladen kannst. Das heißt, du kannst zwar mischen und das auch dann bei dir lokal abspielen, aber YouTube zum Beispiel unterstützt es nicht. Aber es wird immer mehr im Broadcast genutzt. Zum Beispiel Korea hat es schon als Standard eingeführt und Brasilien. Deswegen da sehe ich große Chancen eben für Made in Germany, dass das auch weltweit irgendwie Fuß fasst, aber eben nicht im kommerziellen Spielfilmebereich. Da bin ich voll bei dir. Dolby Atmos macht einen guten Job. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich bin da bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, so für Broadcast- oder Streaming-Anwendungen könnte MPEG Age noch sehr interessant werden, weil es kann eben noch ein paar andere Sachen, die Atmos als AC4 nicht kann.
Aber das ist dann schon was, wenn jetzt der Martin käme zu mir nach Hause und bringt eine SD-Karte mit Inhalt, den er selber gemacht hat, mit Ton in MPEG Age da drauf. Kann ich das einfach so in meinen existierenden Fernseher reinstecken und höre dann mit dir zusammen 3D-Sound oder ist das etwas, was die Hardware unterstützen muss?
Ja, ich glaube, da gibt es die Ambeo Soundbar. Die unterstützt MPEG Edge zum Beispiel.
Okay.
Das wäre so das Produkt, was mir sofort einfällt und sonst gibt es bestimmt noch ein paar andere, aber die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, da bist du wahrscheinlich tiefer
das
drin.
Kein Wissen, was ich sofort abrufbar habe, da werde ich mich auch noch ein bisschen informieren, das auch noch in die Shownotes schreiben. Da habe ich noch nicht so drauf geachtet oder wenn, habe ich es vielleicht überlesen oder vielleicht auch einfach für ein Bildformat gehalten, weil MPEG klingt für mich halt, also MPEG 3,
ich glaube, man muss auch sagen, so MPEG Age 3D Audio ist die offizielle Bezeichnung, deswegen.
Aber es ist schon irgendwas, das Format muss also eingebaut sein. Das ist jetzt nicht so, dass man einfach, wie Atmos auch, man kann ja auch nicht einfach davon ausgehen, dass jede Soundbar das kann, wobei es mittlerweile fast alle können und genauso sagst du, gibt es eben auch Sachen, die MPEG Age unterstützen, das werden wir uns dann, da werde ich dann nochmal nachgucken. Und im Broadcast heißt, es gibt also in Korea und in Brasilien 3D-Audio-Fernsehübertragung.
Ja,
das ist so Broadcast, ne?
Fernsehen, das, ja. Genau.
Von Filmen, von Fußball, denke ich, oder überhaupt Sport ist das, glaube ich, sogar ein relativ großes Thema, wo aber auch Atmos unter anderem aktiv ist. In den USA zum Beispiel sind sie NFL und NBA, glaube ich, dabei.
Ja, und für mich dieser Killer-Use-Case für MPEG Age ist es eigentlich, würde man meinen, genauso objektbasiert wie Dolby Atmos. Aber bei Dolby Atmos hast du nicht Personalisierbarkeit in dem Umfang, wie du es bei MPEG Age zum Beispiel hast. Das heißt, stell dir vor, du schaust Fußball, sagst, hey, die Stimmung ist cool, die ist dreidimensional, das funktioniert und dann hast du einen Kommentator vor dir und sagst, boah, aber irgendwie, ich will jetzt den Kommentator nicht hören, so, ich will vielleicht meine eigenen Kommentare machen. Und bei MPEG Age kannst du einfach hingehen und das Objektkommentator stumm schalten. Und mir wäre nicht bekannt, dass Atmos etwas Vergleichbares kann. Ich weiß, sie sagen das gerne, aber, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich habe es so noch nie gehört. Vielleicht gibt es das, da kann man mich gerne richtig stellen. Aber das ist für mich eigentlich die wahre Power von objektbasiertem Audio, dass du nicht nur lustig 3D um dich herum Objekte hast, sondern auch die Objekte in irgendeiner Form personalisieren kannst.
Mhm. Tatsächlich, Dolby Atmos Stand heute kann das, glaube ich, nicht. Aber Dolby arbeitet an etwas Ähnlichem zumindest. Nee, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster.
Ich auch nicht.
Aber ich habe da tatsächlich schon mal, also wenn mir das tut mir jetzt ein bisschen leid, wenn mir das wieder einfällt, dann werde ich da auch noch in die Shownotes was sagen, aber ich habe da schon mal was drüber gehört. Aber es ist halt de facto nichts, was heute irgendwo in irgendwelchen Geräten drinsteckt oder genutzt wird. Das ist noch ein Projekt, an dem noch gearbeitet wird, sowas zumindest letztes Jahr noch. Kann denn MPEG-H dieses, wie heißt das, Headlocked Stereo, wie du es eben genannt hast?
Puh, da müsste ich im Detail schauen, weil das Problem ist leider immer bei den objektbasierten Formaten, die streamen nicht alle Objekte immer gleich raus. Und das macht ja ein Dolby Atmos ähnlich. Das wird irgendwie zusammengemuxt auf irgendwie ein EC3 oder wie, was das dann ist. Joint Object Coding, DD-Jog heißt es dann irgendwie. Und ich glaube, MPEG-H macht etwas Ähnliches. Und auch da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster legen. Ich habe da mal mit einem Kollegen drüber gequatscht. Der meinte, nee, das Problem wäre ähnlich, weil das Problem ja weiterhin ist, dass die Metadaten umgangen werden. Und da können die, das habe ich auch vorhin gesagt, da kann Dolby eigentlich erstmal wenig dafür. Ja. Das ist eher so ein Apple-Thema.
Also ist aber MPEG-H ist schon eher auch, ich sage jetzt mal, für statische Medien, also wie Film und Musik gedacht, also ein direkter Mitbewerber von Dolby Atmos und von IAMF, wenn wir da gerade drüber gesprochen haben.
Absolut, weiterhin, also es kann ja auch, wie gesagt, so Mehrsprachigkeit, dass du einen Film hast und hast einfach zwei Audioobjekte, das eine ist die Sprache 1, das andere ist die Sprache 2 und das kannst du in den Tools einfach so eingeben, kannst, glaube ich, auch mit Ambisonics arbeiten als Format oder auch sehr flexibel in der Kanalzahl, während bei Dolby Atmos bisher an das Bed gebunden, 7.1.2, das löst manche Probleme aus und den allerletzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, du kannst nonlineare Inhalte gestalten. Das bedeutet, stell dir vor, unser Podcast, jemand will den unbedingt hören, zu Recht, und hat aber nur 5 Minuten Zeit. Dann könntest du das eingeben und dann wird der Podcast automatisch auf die wichtigsten 5 Minuten gekürzt, wenn das halt der Content-Ersteller so referenziert hat. Zum Beispiel bei einer Nachrichtensendung, dass gesagt wird, hey, du hast eine Zeit für das Wetter, dann springt er zum Wetter. Wo man sich denkt, hey, Podcasts, eigentlich immer noch wie in der Steinzeit wird produziert, in Stereo, und man muss sich halt alles anhören und so, wenn man halt schön blöckeweise da durchskippen könnte, und auch das könnte zum Beispiel MPEG-H machen. Das finde ich auch sehr spannend.
Und IAMF wäre dann eben auch, ist das auch eins der Formate, die ich in diesen IAMF-Container legen kann?
Habe ich so nicht gefunden im Git, weiß ich nicht.
Aber dann stellt sich mir ehrlich gesagt also noch eher die Frage, warum Google meint, sie brauchen noch was Eigenes, wenn das zur Verfügung wäre und eben kostenfrei oder kostengünstig, aber
ich glaube, Lizenzen wollen sie trotzdem. Also
ja,
wir
werden es sehen. Ja, genau, natürlich ist das, aber am Ende will auch Google dann von anderen Leuten Lizenzen. Ne? Klar, sei ihnen unbenommen, dass sie das probieren, und es scheint da ja auch eine andere Idee zu sein. Aber nochmal zurück zu MPEG-H. Ist das denn, du sagst, die Tools sind kostenlos. Ist das denn von der Lernkurve her vergleichbar auch mit Dolby? Ist es einfacher? Wie ist das ganze Thema insgesamt? Also jetzt mal unabhängig vom Format, wenn ich da einsteigen möchte und habe so ein bisschen Home-Recording-Hintergrund, ist das machbar oder muss man sich da schon ein bisschen mehr mit beschäftigen?
Ich glaube, die Lernkurve ist schon steil bei allen drei Formaten, die wir jetzt quasi genannt haben, von Ambisonics, MPEG-H zu Dolby Atmos. Es ist einfach eine Umgewöhnung von links, rechts zu O, vorne, hinten, oben, unten. Ich würde, glaube ich, MPEG-H empfehlen oder Dolby Atmos sogar, weil da ist das mit den Objekten, ist einfach logischer. Du heißt Objekt 1, Objekt 2, Objekt 3, und für alles, was irgendwie kein Objekt sein soll, hast du immer noch dieses Bed. Da bist du mit MPEG-H ein bisschen flexibler, aber Ambisonics, sage ich gleich, das ist schon komisch am Anfang mit diesen Raumachsen und dann rotiert es sich und so. Da musste ich auch ganz am Anfang ein bisschen mich da reinfuchsen, aber wenn man es erstmal hat, macht es auch total Bock. Also hat alles Vor- und Nachteile.
Wunderbar. Um vielleicht auch mal so langsam irgendwie in die Zielgerade einzuschwingen. Wir haben jetzt mal so die verschiedenen Anwendungsbereiche. Also es hat angefangen 360-Grad-Video. Da hast du gesagt, das funktioniert mit Ambisonics. Ganz wunderbar. Wir haben die statischen Formate, haben wir es jetzt genannt. Der Begriff ist nicht ganz richtig, aber wir zwei wissen und alle, die zuhören, wissen, was gemeint ist. Halt Filme und Musik. Da gibt es Dolby Atmos, da gibt es MPEG-H und mit gewissen Einschränkungen IAMF. Wir haben über Virtual Reality gesprochen und welchen oder Augmented Reality oder Spatial Computing, was auch immer sich durchsetzen wird und wie da das Thema 3D-Sound wichtig werden wird. Und in der Tat könnte man darüber wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Folge machen. Das sollte man vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Gibt es noch andere Bereiche, wo ich jetzt vielleicht gar nicht so drauf komme, wo das Thema 3D-Sound in Zukunft noch relevant sein könnte oder jetzt schon relevant ist? Ich denke zum Beispiel an Public Spaces, Museen, irgendwie sowas. Wie ist da die Situation?
Ja, eins hätte ich noch, und zwar dieses ganze Thema Live-Beschallung. da baut gerade gefühlt jeder Lautsprecherhersteller sein eigenes Tool. Ich will jetzt gar nicht anfangen, alle zu nennen, aber die machen gefühlt irgendwie alle das Gleiche, dass du irgendwie Sound um dich herum pannen kannst. Und dann gibt es eben einen Renderer, der dann, je nachdem, wo du deine Lautsprecher hingestellt hast, den Ton entsprechend wiedergibt. Und das ist komplett unabhängig von irgendwelchen Formaten, weil es ja wie so seine eigene Renderkiste ist, wenn man so will, die halt dann so die Vorteile noch von Lautsprecher irgendwie ausspielt. Das würde mir noch einfallen.
Ja, da habe ich tatsächlich, da gibt es ja auch, Dolby Atmos hat ja schon Konzerte gemacht. Ich habe auch tatsächlich mal, auch schon mal in der Live-Situation sowas gehört, wo dummerweise hin und her geschaltet wurde und das nicht so hundertprozentig gut funktioniert hat. Aber klar, das ist also auch in der Veranstaltungstechnik im weitesten Sinne auch mit solchen Formaten und mit solchen Ideen gespielt wird. Ich dachte jetzt aber tatsächlich, also ich bin, es gibt ja durchaus so einen eigenen Technikbereich in Museen, wo auch ein Thema, was ich aus Las Vegas mitgebracht habe, Bluetooth AuraCast, wo ich halt hingehen kann. Und das ist auch da für mich als Science-Fiction-Fan kein neues Konzept. Ich gehe also irgendwo hin und trete einfach nur nah genug ran und das Kunstwerk spricht zu mir, aber eben nur zu mir, weil ich meine Kopfhörer drin habe. Und das sind durchaus Sachen, wo man in Museen, an Bahnhöfen und so weiter mitarbeitet, um halt nicht immer alles so laut machen zu müssen, dass es alle verstehen und dann spricht es vielleicht noch die falsche Sprache, sondern sowas zu machen. Ist da dann nicht 3D-Sound vielleicht in einem Museum auch irgendwann nochmal ein Thema? Aber da wüsstest du jetzt nicht, in der Richtung schon was gemacht wird.
Ich glaube, im Mainstream ist das noch nicht angekommen. Ich kenne ein paar Systeme, die machen genau das. Da hast du dann quasi eine eigene App. Es muss ja irgendwie, selbst wenn du Kopfhörer hast, die kein Head-Tracking haben, muss ja trotzdem das Gerät irgendwie wissen, wo guckst du gerade hin oder wo bist du gerade. Das wird dann ganz gerne über ein Smartphone gelöst. Und dann, keine Ahnung, vielleicht mit QR-Code scannst du was und dann wird halt ein passendes Audio abgespielt. Und vielleicht, wenn du dich dann wegdrehst oder du Head-Tracking-Kopfhörer sogar hast, dann hättest du genau dieses Thema. Aber ich bin da jetzt bewusst nicht drauf, weil das haben vielleicht mal ein paar Leute gehört, aber ich glaube eher die wenigsten.
Ja, ich glaube halt tatsächlich, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und denke, dass das noch ein Bereich ist, wo du und ich jetzt vielleicht gar nicht drauf kommen, wo schon dran gearbeitet wird. Ich glaube, dass das zum Beispiel Disney in seinen Theme-Park-Laboren an sowas kocht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das so in diesem Veranstaltungsbereich, so die großen Sachen, also Harry Potter, World in London, Disney, Star Wars-Geschichten, dass da durchaus auch dran gearbeitet wird. Okay, also halten wir mal fest, die Zukunft von 3D-Audio ist noch nicht geschrieben. Passiert da sicherlich viel. Wie gesagt, seitdem ich angefangen habe, damit tatsächlich auch gelegentlich mal Musik zu hören und Filme zu schauen, ist es für, also dann eben mit Atmos, ist es für mich mehr als ein Gimmick. Das hatte ich vorher immer so ein bisschen abgetan. Ich finde es schon, dass das in bestimmten Situationen Spaß machen kann einfach. Bin sehr gespannt darauf, was das halt in Zukunft in eben Nicht-Entertainment-Umgebungen vielleicht auch noch machen wird. Bevor wir jetzt zu obligatorischen Hörtipps kommen, die ich meinen Gästen ja immer abverlange, vielleicht nochmal von dir so, was ist denn eine Anwendung, wo du drauf wartest, wo du sagst, wenn die das mal hinkriegen, das wäre schon richtig geil.
Boah, da fragst du mich was. Ich glaube, ich wäre schon froh, wenn es einfach ein Format geben würde, mit dem ich alles machen könnte. Und das ist einfach Stand heute noch nicht der Fall und eigentlich ist es auch nicht so schlimm. Das ist zwar, wo sich Dolby ganz gerne drin sieht. Die sagen ganz gerne, hey, wir können alles machen, aber wie wir jetzt, glaube ich, ganz gut eruiert haben, gibt es einfach ein paar Kleinigkeiten, die man mit anderen Formaten besser machen kann. Das heißt, ich glaube, ich würde mir immer noch diese eierlegende, immersive Wollmilchsau irgendwie wünschen, aber gibt es noch nicht. Vielleicht ist es dann dieses IAMF, aber wer weiß, wo wir in 2, 3, 4, 5 Jahren sind, dann gibt es wieder, keine Ahnung, irgendein neues Gadget oder wir stecken irgendwas an unser Hirn an und brauchen wieder irgendwas Neues. So, das ist das. Deswegen ist es ist eine fiese Frage, aber ich glaube, das ist, was ich mir, wenn ich mir was wünschen könnte.
Ja, ist ja, das? Genau, das ist ja, war eine fiese Frage, aber das ist ja natürlich mit der Antwort gut aus der Affäre gezogen. Und ja, das kann ich auch voll unterstützen. Also mich aus du schaust da, glaube ich, eher von der Macherinnenseite drauf. Ich möchte halt, dass ich, ohne über Formate und Kompatibilitäten nachdenken zu müssen, 3D-Audio da, wo ich es nutzen möchte, so nutzen, dass es sinnvoll ist. Und zwar überall. Also wenn meine Vision von dem Museum aufgeht, möchte ich auch jetzt nicht drüber nachdenken müssen, oh, habe ich denn die richtigen Kopfhörer? Insofern geht das in die gleiche Richtung. Machen wir es mal anders. Normalerweise frage ich oft nach Musiktipps. Kannst du auch gerne geben, aber ich glaube, dass wir haben dieses Thema YouTube und 360 Grad Videos ein paar Mal angesprochen. Da kannst du mir doch sicherlich so 2, 3 Links für die Shownotes zusammenstellen, wo Leute, die das mal ausprobieren wollen, hingehen können.
Absolut. Ja? Sonst kann ich sie jetzt auch name droppen, aber ich glaube, alle sind
nicht mit einem Link. Genau, dann name droppe sie doch mal eben. Und die Links dazu gibt es dann eben in den Shownotes, weil ich finde es schon, dass, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Leute neugierig geworden sind, das einfach gerne mal ausprobieren können, ausprobieren möchten.
Und zwar, ich glaube, der Klassiker ist immer noch, du kennst wahrscheinlich den Virtual Barbershop, das hat erst immer mit 360-Grad-Video wenig zu tun, aber es zeigt irgendwie, wie mächtig selbst eine gute Story sein kann, die auf ein gutes Mikrofon trifft. Ich habe ein Lieblingsbeispiel, das ist so ein VR-Beatboxer, wenn man so will, die einfach alles richtig machen. Und das ist wirklich nicht einfach bei 360-Grad-Videos. Ja, du musst ja auch irgendwie inszenieren, du musst doch das Bild irgendwie so bauen, dass es die Leute nicht total verwirrt. Und die haben einfach einen Beatboxer genommen, den mehrmals ins Bild kopiert. Es arbeitet super dynamisch, es hat so viele schöne Spielereien mit Delays, dass wenn er irgendwie was sagt, dann hört man es irgendwie von allen Seiten und dann sieht man ihn. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es heißt Reeps One, ich glaube, so heißt der Künstler, Does Not Exist. Oder ich glaube, wenn man einfach nach VR Beatbox schaut.
Ja, und wie gesagt, du schickst mir den Link und ich baue den in den Shownotes
ein. Mach
mal
das.
Irgendwie finden wir das, ja.
Sonst natürlich gerne schamlose Selbstpromotion auf meiner Homepage, findet man auch das ein oder andere Beispiel.
Deine Homepage heißt wie? Die haben wir noch gar nicht.
Oh, VR-Tonung, also so wie Vertonung, nur ohne E, dann hat man VR-Tonung, das Wortspiel.
Und ganz vielleicht findet ihr dazu auch einen Link in den Shownotes, ich guck mal, ob ich das noch kriegen wir, glaube ich, hin. Wunderbar, Virtual Barberbox Shop habe ich mir aufgeschrieben, Reeps One Does Not Exist, da schickst du mir einen Link, hast du noch ein Beispiel oder bleiben wir bei den beiden?
Ich glaube, das reicht erstmal. Ich glaube, ab dann ist der Algorithmus eh ein bisschen angefüttert und schlägt dir irgendwelche idealerweise andere Sachen vor.
Wunderbar. Es soll ja auch nur ein Einstieg sein. Und um das mir dann anzuhören, brauche ich Kopfhörer.
Ja.
Oder brauche ich hier noch irgendein Sonderequipment?
Nö, es reichen. Deswegen finde ich das Thema weiterhin so toll. Du brauchst ganz normale Kopfhörer. Es funktioniert sogar selbst auf Stereo-Lautsprechern. Okay, also selbst da ist das Headtracking so offensichtlich bei manchen Beispielen, dass man selbst da was hören müsste.
Aber ansonsten Kopfhörer dran, einfach mal ausprobieren und ein bisschen rumspielen. Es ist halt tatsächlich, wie gesagt, so ein bisschen habe ich da auch mal mit rumgemacht. Das ist eine ganz, ganz interessante Art und Weise und ich weiß auch, dass so diese Überlegung, das hatte ich auch mit Thomas kurz, als wir über die Virtual Reality Sachen gesprochen haben, das ist auch die Frage, wie erzähle ich denn eine Geschichte, wenn ich den Blick nicht vorgeben kann, zum Beispiel. Das ist, sind auch von dem Standpunkt her auch ganz interessante Ideen, also das fand ich so auch durchaus spannend, mir das mal anzugucken. Deswegen vielen Dank für die Beispiele. Und auch Martin, vielen Dank für das Gespräch. Martin Rieger nochmal, vrtonung.de, gibt es mehr Informationen. Ansonsten in den Shownotes alle Beispiele, die wir so erwähnt haben, werden wir da auch verlinken. Genau, Martin, vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch abschließende Worte?
Ich glaube, es wurde sehr viel gesagt, aber mich hat es sehr gefreut, wirklich mal über alles reden zu können und nicht immer nur so kleine Teilaspekte. Mich würde auch total interessieren, was die Leute da draußen interessiert. So, also deswegen gerne kommentieren, falls möglich oder so, oder mir Fragen schicken, bin ich total offen für.
Genau, schickt danke dir, Olaf. Den Martin findet ihr. Und ansonsten, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Anregungen, Kommentare und sehr gerne auch eine Bewertung, wenn ihr da Lust zu habt, sehr gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns immer sehr. Ansonsten lese ich eure Wünsche und Kommentare auch gerne, wenn ihr sie per E-Mail schreibt, an bitgeflüster@hifi.de. Ja, Martin, dir nochmal vielen Dank, euch auch fürs Zuhören. Das war Kilohertz und Bitgeflüster, der HiFi-Podcast von HiFi.de. Und in 2 Wochen geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.